Feinschmeckertouren Folge 034.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Ja, hallo. Äußerst schön, dass du auch gerade heute wieder bei uns bist. Denn, Tina?
Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die 1000 erreicht mit unserem Podcast abrufen.
Genau, wir sind hier auf dem Weg gewesen zu Christian Stahl und sitzen jetzt mit ihm hier, um eine Folge zu machen, ein Interview mit ihm zu machen und haben auf der Herfahrt eben festgestellt, dass wir die Marke durchbrochen haben und wir sind jetzt in über 23 Ländern auf der Welt schon zu hören. Über 1000 Abrufe haben wir und ja, das ist natürlich super passend hier bei einem wirklich außergewöhnlichen Winzer zu sagen, das euch auch mitzugeben.
Und da möchten wir vor allem dir erstmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen, weil du uns treu geblieben bist in den ersten 14 Tagen. Du hast uns abgerufen, du hast dazu beigetragen, dass wir diese magische Zahl so schnell erreicht haben. Und wir hoffen, dass du weiterhin dabei bleibst. Und ja, heute haben wir ein ganz tolles, spannendes Interview mit dem Christian Stahl hier in Franken, der ja besondere Dinge macht, der eine besondere Philosophie hat und der uns das jetzt nachher gleich erzählen wird.
Der Falstaff nennt ihn den Punk unter den fränkischen Winzern. Als Koch ist er ebenso kreativ wie eigensinnig und geschmacksversessen. Er wird uns erzählen, wie er Winzer durch Zufall wurde, was aber auch dabei seine Leidenschaft ist, die Philosophie. Er wird uns erklären, was die fränkische Cuisine bedeutet, die Besonderheiten seiner Weine und was der Kuhstall vom Urgroßvater damit zu tun hat und warum er mit Sicherheit keine Angst vor Konkurrenz hat. Wir freuen uns auf ein spannendes Interview. Hallo, Herr Stahl.
Hallo.
Ja, vor Jahren habe ich mal von einem Sommelier einen Weißen von Ihnen geschenkt bekommen. Da kannte ich Sie noch nicht und ich muss sagen, ich war wirklich begeistert von dem Wein, habe aber irgendwie da gar nicht mehr dran gedacht und wir waren letztens bei einem netten Kollegen von Ihnen hier in der Nähe, bei dem Bernd Hoffmann, mit dem wir auch ein Interview gemacht haben. Der hat uns Sie auch wärmstens empfohlen und da habe ich mich auch wieder erinnert an diesen Wein und fand, ja klar, wieso waren wir eigentlich nicht schon selber da? Winzer durch Zufall, aber mit Leidenschaft, das steht auf Ihrer Homepage. Wieso Zufall? Der Weg schien doch vorgegeben. Winzerlehre, erste Gehversuche im elterlichen 2-Hektar-Betrieb, dann ein Weinbau-Ingenieurstudium. Was war Zufall? Woher kommt die Leidenschaft?
Zufall war es vor allem aus dem Grund, weil ich damals natürlich nicht genau wusste, was ich machen sollte. Und die Winzerlehre damals eher über das Ausschlussverfahren ins Rampenlicht gerückt wurde, dadurch, dass ich nicht wusste, was ich studieren soll, dadurch, dass ich wusste, dass ich kein Landwirt werden möchte im klassischen Sinn und durch die 1,5 Hektar Weinberge natürlich die Idee da war, mal eine Winzerlehre zu machen, um mal noch 2 Jahre zu überbrücken, indem man vielleicht mal guckt, was man da machen kann. Und erst dann, obwohl mich der Beruf Winzer als junger Mensch mit 14, 15, 16 so eigentlich überhaupt nicht interessiert hat, weil es eigentlich immer kalt, entweder zu kalt, zu heiß war, anstrengend im Berg rumzustehen und immer das Gleiche zu machen und langweilig dazu. Es gab noch kein iPod. Die Gespräche, die zwischen den Rentnern, die uns immer wieder geholfen haben und meinen Eltern geführt wurden, waren jetzt auch nicht sehr inspirierend für einen jungen Menschen. Und von daher hat mich der Beruf eigentlich damals überhaupt nicht gereizt. Allerdings kam ich dann in meiner Ausbildung in Würzburg auf ein sehr junges Weingut mit einem sehr jungen Team, auf das Weingut am Stein. Und dort habe ich dann das erste Mal gesehen, dass hinter dem Thema Weinbau, Önologie wirklich tiefe Inspiration und Leidenschaft und Kunsthandwerk steht.
Ja, was hätten Sie denn sonst gemacht, wenn Sie nicht Winzer geworden wären?
Habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, was ich sonst hätte machen können. Ich habe Winzer gelernt, habe das erste Mal dann den Wein gemacht während meiner Ausbildung. Das hat sehr gut funktioniert. Die ersten Führer um Gaumillon und Co. kamen dann darauf, mal über unsere Weine in ihren Büchern zu berichten. Dann kam natürlich eine ganz wichtige Stelle, als Stuart Pickett bei uns aufgetaucht ist und hat dann über unsere Müller-Thurgaus geschrieben und Silvaner. Es war mit dem Jahrgang 2003. Ab da war es dann eigentlich schon klar, das war in der Zeit, als ich in Geisenheim studiert habe, dass ich das Ganze weitermache, weil es natürlich so ist, wenn man was gefunden hat, was einem Spaß macht und was man dann auch noch kann, wäre es ja blöd, wenn man sich Gedanken darüber macht, was man vielleicht sonst machen könnte. War ja dann irgendwie auch schon wahrscheinlich 25 oder so, vielleicht auch ein bisschen drunter. Dann beginnt man ja selbst als sehr jugendlicher Mensch, der hauptsächlich an Sport und seine Freunde und seine Freundin denkt, irgendwann sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man irgendwann mal Geld bekommt, ohne dass man es vom Vater bekommt.
Genau. Ja, die Frankenweine, viele assoziieren damit wahrscheinlich eher Bürgstadt Klingenberg, Würzburger Stein oder Eschendorf. Was ist denn das Besondere hier bei Ihnen im, ich sag mal, im Windschatten, aber Sie sind da ja
weit raus. Wir sind in Südfranken.
Genau, das Besondere hier in Südfranken.
Ja, ja. Natürlich ist hier besonders, dass es keine Reben gibt. Wir haben 8 Kilometer entfernt im Süden, im südlichsten Teil des Taubertals vor den Toren Rothenburgs, die Weinberge, die meine Eltern damals angelegt haben, was quasi die Urzelle der ganzen Nummer hier ist. Haben dann allerdings festgestellt, dass wir im Maintal uns noch besser aufgehoben fühlen mit den Burgunder-Rebsorten um Chardonnay oder Sauvignon. Diese Sachen haben wir dann im Maintal angelegt und haben vor allem dort auch im Maintal angefangen zu wachsen, weil natürlich der Teil im Taubertal auch zu klein war, als dass wir die Betriebsgröße nur annähernd erreichen hätten können, die wir jetzt haben. Wir haben mittlerweile, denke ich mal, jenseits der 25 Hektar, die wir verarbeiten bei uns im Keller. Das heißt, wir haben die Rebfläche mehr als verzehnfacht seit 2005, also innerhalb der letzten 12 Jahre. Und das hätten wir nicht schaffen können, indem wir im Taubertal darauf warten, dass jemand eines unnatürlichen oder natürlichen Abgebens.
Ja, Sie haben jetzt gerade den Chardonnay angesprochen. Ja. Der war ja lange Zeit auch so ein bisschen in Verruf geraten. Also zumindest bei uns in Württemberg, das hieß ja so immer dieser ewige Chardonnay mit seiner Butternote. Ja. Wie machen Sie denn? Machen Sie den anders? Oder?
Ja, sagen wir so, es gibt keine schlechten Trauben oder keine schlechten Rebsorten, nur schlechte Winzer. Das haben wir ja beim Müller-Thurgau genauso das Phänomen. Ich sag mal, es gibt keine schlechten Rebsorten außer Perle. Perle braucht kein Mensch. Aber Chardonnay und Müller-Thurgau zum Beispiel sind natürlich die Klassiker. Wenn man die, oder auch Scheurebe ist genauso eine Rebsorte, wenn man da einfach als Winzer eine Stilistik verfolgt, die andere Menschen nicht mögen, dann liegt es nicht an der Rebsorte, sondern an seinem eigenen Tun und Nichtkönnen.
Okay.
Ist ja bei der Kocherei genauso.
Ja, ja, ja. Ja, wir haben ja auf Ihrer Homepage gesehen, da schreiben Sie ja bodenständig, nicht jedem Trend folgend, nur seinem eigenen Geschmack und seiner Idee. Das gilt für ihn, sein Weingut, seine Weine. Und was heißt das jetzt konkret für
Sie? Das heißt im Grunde genommen, dass alle Weine, die ich mache, ich immer so mache, dass die mir schmecken.
Okay. Das ist sinnvoll.
Ja, absolut.
Ja, das ist sinnvoll, weil da kann ich dann dahinter stehen und da habe ich dann auch maximalen Erfolg damit. Man sagt den Gebrüdern Aldi ja immer nach, dass sie ihre Märkte gegründet haben, um selber saugünstig einkaufen zu können. Ist natürlich für mich ein schöner Nebeneffekt, wenn ich Weine mache, die ich dann nicht bezahlen muss. Aber das ist natürlich nicht der Hintergrund. Der Hintergrund ist natürlich in der Tat der, dass wenn man mal eine gewisse Leidenschaft dafür entwickelt hat, einen Weinstil auszuarbeiten und dann im Detail daran zu feilen. Und natürlich probiert man sehr viel von Kollegen und schaut, ob einem vielleicht noch etwas besser schmeckt oder ob es irgendwelche Einflüsse gibt, die einem gar nicht schmecken. Und ein säureweicher, überholzter Chardonnay gehört zum Beispiel zu den Dingen, die ich jetzt nicht brauche. Und deswegen wird man das bei mir jetzt auch nicht finden.
Mhm. Wo haben Sie denn Ihre Handschrift, die Sie da jetzt entwickelt haben? Wo haben Sie die Inspiration hergenommen?
Viel trinken. Nee, sowas entwickelt sich. Ne? Das ist, also deswegen, ich vergleiche das immer mit dem Kochen. Das Weinmachen und das Kochen liegen sehr eng beieinander. Mhm. Nur, dass wir unsere Gewürze eben nicht in den Tank kippen dürfen, sondern im Weinberg über verschiedene kulturtechnische Maßnahmen erzeugen müssen. Mhm. Wie zum Beispiel Entblättern, ja oder nein, frühes Entblättern, spätes Entblättern über den Ertrag. Mhm. Ne? Wenn man in der Küche eine Essenz kocht, sprich runterreduziert, bis man den maximalen Geschmack hat, das wird man im Weinberg dann natürlich darüber schaffen, dass man eben ältere Reben mit weniger Ertrag hat. Mhm. Das ist halt, sind halt die Handwerkszeuge, die wir im Weinberg haben. Mhm. Und mit solchen Stilmitteln arbeitet man und lernt man zu arbeiten, einfach über die Jahre. Der Nachteil beim Weinmachen ist ein eindeutiger. Erstens mal, selbst die beste Idee und das beste Know-how schützen einen nicht davor, dass am Schluss die Natur doch macht, was sie will. Mhm. Oder es nochmal regnet und dann die ganze Reduktion, die man über geringen Ertrag hat, vielleicht sogar ins Negative geht, weil die Beeren nochmal aufquellen. Mhm. Und das sind alles Sachen, wo man natürlich lernt, die Natur zu lesen, das Wetter zu lesen und die verschiedenen Einflüsse dann durch sein Wissen und durch sein Können in den Weinberg zu transportieren.
Ja, das ist mir aufgefallen, als wir hergefahren sind. Das ist ja relativ flach dann auch, das Land. Und es lagen unheimlich viele Zuckerrüben da rum, die wahrscheinlich alle zu Südzucker nach Ochsenfurt gehen. Aber es eben keine Reben. So, Sie haben gesagt ja, Sie haben das in den Tälern, die ja durchaus eine Ecke weg sind. Das ist ja schon eine Herausforderung, weil ja auch Mikroklima eine Rolle spielt. Klar. So müssen Sie Ihre Weinberger wirklich richtig intim in- und auswendig kennen. Ne?
Ich fahre mehr Auto als Schlepper. Deutlich. Es liegt natürlich daran, ich habe einen Außenbetriebsleiter, der Maximilian von Dungern ist jetzt seit seiner Lehrzeit bei mir. Wir beide haben eigentlich, waren von Anfang an zusammen. Ich glaube, der Max war schon da, als wir nur 3 oder 4 Hektar hatten. Wir sind halt zusammen gewachsen. Und der Max kümmert sich natürlich darum, dass auf den Anlagen alles so gemacht wird, wie es für die Anlagen gut ist und kontrolliert und überwacht ist und ich dazu. Dann arbeiten wir natürlich vor Ort, wenn es dann um das Thema Pflanzenschutz geht, arbeiten wir mit jemandem zusammen, der Florian Hofmann, der hat sich darauf spezialisiert, das quasi als Lohnunternehmer zu machen, weil der natürlich die nötigen Gerätschaften hat, das im Steilhang zu machen. Witzigerweise ist es so, dass der sein Unternehmen auch in dem Zeitraum gegründet hat, als ich gerade meine Ausbildung gemacht habe. Das heißt, wir sind ungefähr gleich alt und es funktioniert super gut so.
Apropos Pflanzenschutzmittel, im Moment ist ja Bio absolut im Kommen. Wie sehen Sie das? Sind Ihre Weine auch biologisch?
Nicht biologisch zertifiziert. Mhm. Ich würde mal generell sagen, es gibt ja keinen synthetischen Wein, von daher sind alle Weine biologisch. Allerdings natürlich nicht biologisch zertifiziert. Ja, deswegen mag ich auch diesen Begriff Naturwein nicht, weil das eigentlich von Haus aus ein Blödsinn ist, weil in Anbetracht der Tatsache, dass es keine unnatürlichen Weine gibt, ist der Begriff eigentlich ein Schmarrn. Wir bewirtschaften unsere Weinberge integriert. Das heißt, wir schauen natürlich, dass wir im Einklang mit der Natur, mit einer maximalen Bodenvitalität, aber auch immer im Hinterkopf zu behalten, Thema Erosion im Steilhang. Es bringt mir nichts, wenn ich im Hochsommer bei 35 Grad Wasser schone, indem ich jetzt mit dem Gruber in den Weinbergen rumfahre und Begrünung unterfahre. Am nächsten Tag regnet es 50 Liter und der ganze Hang liegt unten. Bringt natürlich nichts. Und es bringt mir genauso wenig, wenn ich dann mit irgendwelchen organischen Pflanzenschutzmitteln nach einem Regen 3-mal im Weinberg rumfahren muss, damit keine Pilzepidemie ausbricht. Das bringt natürlich auch nichts. Generell versuchen wir natürlich möglichst viel von diesen Dingen zu machen, aber niemals mit dem Dogma. Das ist für mich der falsche Weg. Mal abgesehen davon, dass die organischen Mittel, die im zertifiziert biologischen Weinbau gespritzt werden, auch nicht alle aus der Kupfergrube und aus dem Schwefelstollen herauskommen. Ne? Das ist natürlich auch.
Ja, also Sie arbeiten einfach mit so wenig wie möglich Zusatzstoffe, um das Natürliche zu erhalten. Das, was muss, das nehmen Sie und das, was Sie einfach nicht brauchen, das kommt dann auch nicht drauf.
Man muss immer ein bisschen aufpassen. Ich befasse mich niemals damit, was Kollegen machen. Wir befassen uns damit, was wir machen. Deswegen bin ich auch kein Freund immer davon, von diesen Aussagen, wir machen so im Gegensatz zu, das ist Schmarrn, weil man einfach auch nicht weiß, was die Kollegen machen. Deswegen kann ich nur sagen, was wir machen. Für mich ist es ja unsinnig, wenn man öfter Pflanzenschutz fahren würde, als es Sinn macht. Das heißt, wir versuchen da natürlich zu optimieren. Warum? Erstens mal schädigen wir die Böden, wenn wir dauernd im Weinberg rumfahren. Dann müssen wir wieder reinfahren, um die Böden zu lockern. Das ist ja alles unnötige Arbeit und unnötige Verdichtung und unnötiges Ruinieren des Bodenlebens. Also versuchen wir hier natürlich möglichst effizient zu sein und möglichst integriert zu wirtschaften und möglichst die Reben so zu beobachten, damit wir eben dann die Reben möglichst gesund auch halten.
Mhm. Ja, und wenn sie dann in den Flaschen sind, die Reben oder das Produkt aus den Reben, dann haben sie auch eine eigene Klassifizierung für sich. Also wir haben ja eben schon gesagt, was ja durchaus richtig ist. Man muss sich lieber über sich selbst definieren, als in der Antithese zu anderen. Genau. Das fand ich spannend, diese Klassifizierung. Die klingt so ein bisschen nach den Wachau-Weltlinern. Die haben ja da auch so eine...
Das war eher ein Zufall.
Das war
die Antithese zu anderen entsteht meistens aus einem gewissen, wie soll man sagen, einem gewissen Neid, beziehungsweise aus der Erkenntnis heraus, dass man einfach selber schlechter ist als die anderen. Das ist nicht nur armselig, sondern auch unnötig. Deshalb kümmern wir uns in der Tat sehr intensiv darum, um unsere Weine und unser Sortiment. Ich habe damals in 2003 gemerkt, dass wir natürlich in diesem hochreifen Jahr eigentlich nichts geerntet haben, was unter einem hochwertigen Kabinett war. Mhm. Und damals, jung und naiv, habe ich mir gedacht, hurra, alles ist Spätlese. Und dann habe ich aber festgestellt, viele unserer Kunden denken bei Spätlese an hohen Alkohol, was natürlich auch gestimmt hat. Das braucht man natürlich dann nicht. Im Sommer beim Grillen braucht man keine 13,5 oder 14 Volumenprozent am Nachmittag um 4, ne, weil sonst ist das relativ schnell auch mal rum. Ich bin ja auch jemand, der gerne Wein während des Kochens, zumindest privat, nicht im Restaurant trinkt.
Genau, schöner Kochwein.
Genau, oder auch wenn ich bei Kollegen oder in Restaurants, in der Sterne-Gastronomie, dann, wenn wir 5 oder 6 oder 7 Gänge essen und der erste Wein hat gleich 14 Volumenprozent, dann merkst du, dass du gar nicht so viel Brot essen kannst, wie du bräuchtest. Ja. Deshalb habe ich da festgestellt, 2003, immer wenn ich dann irgendwo mir einen Wein gekauft habe und habe gesehen, Kabinett, hinten stand 14 Volumenprozent drauf, habe ich gesehen, okay, es ist ja erlaubt, dass man die Weine degradiert. Das heißt, ich kann jede Spätlese-Qualität als Kabinett oder als QBA verkaufen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, im einen Jahr hat ein Kabinett, ist vollmundig, hat Power, wenig Säure, 13,5 Volumenprozent. Im nächsten Jahr ist es dann wieder ein normaler Kabinett mit 11,5 Volumenprozent, schön leicht frisch mit überlebender Säure. Also ist diese Klassifizierung Kabinett für mich nichts mehr gewesen, was für mich Sinn gemacht hat, mal abgesehen davon, dass es zum Beispiel an der Mosel oder im Rheingau ja so ist, dass die meisten Betriebe es so machen, trockener Wein ist Qualitätswein, Kabinett Spätlese, Auslese bedeutet Restsüße. Und da habe ich mir gedacht, okay, das macht keinen Sinn, das ist alles so verworren. Und in der Zeit hat der VDP dann auch angefangen mit eigenen Klassifizierungen und hat das ein paar Mal geändert. Und dann habe ich mir gedacht, das macht keinen Sinn mehr für mich. Wir müssen unsere eigene Klassifizierung bringen. Mhm. Damals hat die fränkische Weinwerbung um den Dr. Hermann Kolesch, der da einfach wahnsinnig tolle Ideen hatte, hat eben diese Qualitätspyramide eingeführt, dass er den Winzern erklärt hat, okay, wir haben die Basis, das ist unten das Breite bis hochgehend zur Spitze und im Königreich haben wir eine Dreiteilung, der Wein für den Alltag, den man am Nachmittag oder während des Grillens oder als Einsteiger trinkt, die Mittelstufe, also die Weine, die klassischen Essensbegleiter oder das Premium, da die hochwertigen Essensbegleiter oder für den besonderen Anlass oder wenn es mal intensiver mit den Aromen zugeht. Und diese Dreiteilung haben wir einfach auf unsere Weine genauso angewendet, haben aber im Spiel mit unserem Namen diesen Weinen dann verschiedene Stahlnamen gegeben, beginnend mit Federstahl, was eigentlich die Analogie war zu diesem leichten Beschwingten, nicht zu Federspiel. Mhm. Das haben wir danach erst gemerkt, wobei es ja kein Problem ist, die Wachauer machen ja sensationell gute Weine. Mhm. Die Mittelstufe der Maszenerstahl, was die Analogie zu diesem Arbeiten mit Stahl an den Reben, an den Weinen, Hefe und so weiter bringen soll. Und per se dann im Premium-Bereich der Begriff Edelstahl, weil es natürlich das Edelste ist, auch wenn jetzt natürlich Edelstahl nicht so teuer ist wie der Maszenerstahl. Der Metallurg oder Messerfan erwähnt das immer wieder mal gerne, aber die Zahl deren, die eben keine Metallurgen waren, war deutlich größer. Deswegen haben wir gesagt, die Begrifflichkeit per se Edelstahl passt fürs Premium.
Ja, und kann ich dann als Kunde jetzt aus dem, was Sie gerade erzählt haben, raushören, dass Sie Ihre Weine nur im Stahltank ausbauen und gar kein Holz verwenden, oder?
Damals schon.
Okay.
Damals und schon.
Heute?
Heute nicht. Nein, wir arbeiten mit 500 Liter, 300 Liter und 225 Liter Holzfässern. Mhm. Haben wir sogar relativ viele jetzt mittlerweile. Und nicht, wie es eigentlich typisch ist, Rotwein, sondern Weißwein. Mhm. Rotwein war irgendwann einmal so, dass gerade in der Zeit, in der Rotwein sehr en vogue war, viele Betriebe so das Ziel hatten, 50-50, weiß, 50 rot. Und wir waren auch fast mal so weit, dass wir 50% Rotwein hatten. Zum Glück hatten wir damals nur 5 Hektar und sind dann aber nur im Weißweinbereich gewachsen. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, bei Weißweinen hier sind wir zwingend, bei Rotweinen durchaus austauschbar, weil wir uns einfach hier unglaublich viel Mühe geben müssen, um auf ein Niveau zu kommen, wo man dann international nochmal herausstechen kann. Mhm. Es gibt ein, zwei Betriebe, die das hinbekommen. Mainz ist es nicht. Wir können in der Basis und in der Mittelstufe können wir schöne Rotweine machen. Aber das ist jetzt nichts, wofür unseren Betrieb steht und wo wir jetzt zwingend vorne an der Spitze stehen können jemals. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren auf das, was wir können. Makes things easy, but makes them right.
Ja, absolut. Ja. Das ist genial. Also das habe ich gesehen auf Ihrer Homepage, dass Sie in der Hauptsache über Weißweine haben. Das finde ich schön. Auch da, ja, finde ich auch Ihre Einstellung total klasse, dass Sie sagen, wir konzentrieren uns tatsächlich auf das, was wir vor Ort haben, was wir können und wo wir richtig gut sind. Und apropos Konzentration, Sie sind ja nicht nur Winzer, Sie sind ja auch Koch, Autodidakt, wenn ich es richtig weiß.
Ja, das kam darüber, dass ich irgendwann festgestellt habe, unsere Weine sind in der Sterne-Gastronomie, in den besten Restaurants des Landes auf den Karten. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, es hilft mir in meinem Verständnis für die Idee eines Weines und für die Weiterentwicklung der Stilistik natürlich weiter, wenn ich mich mit dem kongenialen Partner des Weines, nämlich mit dem Essen, beschäftige. Es hat mich natürlich interessiert, warum braucht ein Sternekoch jetzt keinen halbtrockenen Bacchus in der Basis, keinen halbtrockenen Bacchus Literflasche in einem 5-Gänge-Menü. Das kann man ja sogar alles einbauen. Mittlerweile, wenn es dann ein bisschen asiatischer vielleicht zugeht, aber eigentlich braucht man das nicht. Also es kauft keiner. Und weil solche Weine einfach derart blumig, aromatisch dann sind und dass das meistens nicht verwendet wird von den Sommeliers. Und es hat mich immer interessiert, warum wollen die jetzt so diesen klassischen Spargelwein nicht? Und dann habe ich irgendwann mir das natürlich mal angeguckt. Nicht nur einmal, sondern bin in diese Restaurants natürlich zum Essen gegangen. Und dadurch, dass wir hier selber so eine Besenwirtschaft hatten und meine Eltern schon so im fränkischen Stil Hochzeiten gemacht haben, also nicht der urfränkische Stil, sondern auch schon moderner, habe ich irgendwann gesagt, okay, ich möchte gerne, dass wir die Fleischteile, die Edelfleischteile auch benutzen und auch rosa braten und so weiter. Und dann war das damals aber so, dass die Küchenmannschaft um meine Mutter herum noch nicht die klassische Postenverteilung einer professionellen Küche hatte, sondern die haben halt zusammengeholfen und haben zusammen gekocht. Und da war das nicht möglich, dass man sowas macht, dass man für 100 Leute rosa gebratene Rinderfilets rausbringt. Das ging nicht, weil das andere Abläufe. Das heißt, wenn der Bräutigam vor dem Hauptgang nochmal aufgestanden ist und hat beschlossen, er stellt nochmal 25 Minuten seine Gäste vor, dann wäre das eine Katastrophe gewesen.
Ja.
Na? Und dann hieß es, wenn du das willst, dann musst du das schon selber machen. Und dann habe ich mich da reingearbeitet in das Thema Fleisch eigentlich. Und dann haben meine Frau und ich irgendwann mal so eine Sommerdependance gegründet, wo wir im Hof gekocht haben, so unter freiem Himmel. Nur Sonntag, immer nur 3-4 Gerichte, selbstgemachte Nudeln und so Sachen. Und das waren so die Anfänge. Damit haben wir so ein bisschen unsere Jugend dann auch finanziert. Und ruckzuck war es dann so, dass meine Frau in der Küche war und ich mehr im Service. Und das hat dann aber gewechselt, als meine Frau die Zwillinge bekommen hat. Und irgendwann bin dann ich in die Küche und sie in den Service. Warum auch immer, das weiß ich eigentlich gar nicht. Irgendwie haben wir das dann so gemacht. Und so ist es dann geblieben. Und dann hat sich das Restaurant stetig hin zu Menü-Gastronomie entwickelt. Das heißt, es gibt bei uns kein à la carte. Mhm. Eigentlich ist es, haben wir zwei Konzepte. Wir haben ein Restaurant, wo wir hauptsächlich Banketts und Hochzeiten machen mit Barbecue und selbstgemachter Pasta, sehr produktfokussiert. Mhm. Und das Fine Dining Restaurant in der Vinothek, wo man von Mittwoch bis Samstag nur gegen Reservierung 5- oder 6-Gang essen kann. Das heißt, hier auf dem Land konzentriert sich es natürlich dadurch sehr auf Freitag, Samstag, mhm, weil wir viele Gäste haben, die schon auch von 200-300 Kilometer hierher fahren und dann übernachten. Und das machen die wenigsten Gäste Mittwoch, Donnerstag. Das heißt, bei uns konzentriert sich es dann eben auf Freitag, Samstag. Mhm. Und da haben wir halt dann dadurch die Möglichkeit, dass wir immer wissen, wie viele Gäste das kommen. Und wir natürlich dann frischen Steinbutt, Ludemeer bestellen können. Und ich weiß dann auch, dass das verarbeitet wird.
Ja, Sie haben ja auf Ihrer Homepage auch so ein Bild, über das ich erst sehr verwundert war. Da steht ganz fett drauf, XXL Schnitzel Wiener Art mit Pommes, 4,50. Und dann steht da so ein Boxbeutel und so ein Römerglas und so ein Weinglas mit diesem dicken, grünen, geriffelten Rand. Das kenne ich noch, wie ich mit meinen Eltern früher als Kind irgendwo am Rhein zum Essen gegangen bin. Da hat meine Mutter immer den Weißherbst aus so einem Glas da geschlotzt. Und dann habe ich ganz klein entdeckt, bei uns nicht steht dabei. Das fand ich sehr super.
Zahnstocher und Ketchup nicht zu vergessen.
Ja, genau, richtig. Man kann das Bild, also das musst du dir unbedingt auf der Homepage ansehen. Wir stellen natürlich wie immer auch die Kontaktdaten da rein und den Weg zur Homepage. Das ist einfach genial, das Bild. Ja, und da steht dann eben auch dabei, fränkische Hecke neu interpretiert. Raffinierte fränkische Cuisine, Sie haben ja schon ein bisschen anklingen lassen eben, soll dann Südfranken auch wirklich nach Südfrankreich nicht nur klingen und schmecken? Oder?
Nee, mit Südfrankreich assoziieren wir das eigentlich nicht. Mit fränkischer Cuisine meine ich, dass wir natürlich schon hier unsere kulinarischen Wurzeln haben. Das heißt, mittlerweile habe ich in der Küche einen super Mitarbeiter, der Christoph Götz, der auch gelernter Tierwirt ist. Und der vor seiner Kochausbildung eine Tierwirtsausbildung gemacht hat, weil er gesagt hat, er möchte wissen, wie diese Produkte erzeugt werden oder gezüchtet werden, um eben ein ganz im Rahmen eines ganzheitlichen Denkens, wie wir das auch mit Wein und Essen haben, hat er erst mit Urproduktion und Küche und er kümmert sich mittlerweile um eine Pressehuhnaufzucht. Darf man natürlich offiziell nicht so nennen, weil die natürlich nicht aus der Presse sind, aber die blaufüßigen Hühner, mhm, rennen halt bei uns im Garten rum. Wir haben jede Menge Gärten hier ums Weingut rum, plus eine Lammaufzucht. Mhm. Das ist das, was er macht. Dann haben wir eine Nachbarin hier, die uns Salat und Gemüse anbaut. Meine Mutter hat ein Gewächshaus und baut uns Kräuter und so Sachen. Mhm. Und auch hier, aber ähnlich wie im Weinbau, fern jeglichen Dogmas. Also ich verzichte jetzt nicht auf Pfeffer, nur weil ich den nicht selber anbauen kann. Das, mhm, ist für mich Blödsinn. Das, mhm, ist so eine gewollte Konstruktion, wo man dann tausend Ausnahmen oder auch nicht, oder wo man dann eben drauf verzichtet, auf gewisse Sachen, nur weil man eben ein Dogma verfolgen muss. Und das ist aber nicht das, was unser Stil ist. Wir möchten natürlich, dass die Gäste, die hierher kommen, einen möglichst tollen Abend haben. Die bekommen 5-6 Gänge zu unseren Weinen, mhm, gekocht. Das heißt, das wird schon so abgestimmt. Wir haben natürlich eine Idee, wie die Weine sind, und wir haben dann eine Idee, was wir dazu kochen wollen. Mhm. Und das wechselt auch. Die Gänge wechseln stetig und ist dann immer eine sehr, sehr Soßen- und Essenzen- und Brühen-basierende Küche, die wir anbieten. Und natürlich immer schon auch fokussiert auf regionale Produkte, aber nicht mit aller Gewalt.
Ja, das ist sehr sympathisch, weil das Erste, was ich mir anschaue, wenn ich in einem Restaurant bin, ist die Weinkarte, und dann suche ich mir ein passendes Essen dazu raus. Also die Reihenfolge finde ich absolut gut. Da hätte ich aber jetzt mal nochmal eine Nachfrage, weil ich habe so ein bisschen rausgehört, Sie sind über Fleisch zum Kochen gekommen, mhm, also eher fleischlastig, vermute ich mal. Sie machen ja aber kaum Rotweine, weil allgemein ist doch das so das Paar, was man miteinander assoziiert. Was empfehlen Sie denn oder wie kombinieren Sie Ihre Weißweine damit?
Ja, also sagen wir mal so, wenn man jetzt ein ganz, ganz feines, dunkles Fleisch hat, kann man auch einen kräftigen Weißwein, der im Holz war, zum Beispiel dazu als Pairing machen. Das funktioniert auch manchmal sogar sehr überraschend gut. Wobei man natürlich sagen muss, wenn ich jetzt ein Fleisch habe, wo ich sage, da muss eine Rote dazu, dann gibt es genügend Kollegen, von denen ich mir einen Roten kaufen kann.
Ist auch wahr.
Das heißt, auch da sind wir nicht so dogmatisch, dass wir dann sagen, nein, es gibt nur von uns was, sondern in einer Abfolge von 7, 8 Gängen inklusive Amüs reicht es auch, wenn ich 7 Weine bei uns aus dem Weingut serviere und habe dann einen von dem Kollegen, der das ganz toll macht.
Schön, das ist eine klasse Philosophie. Ja, was ist denn so Ihr Lieblingswein und beschreiben Sie doch mal, zu welchem Essen und vielleicht ein konkretes Rezept auch dazu? Fällt Ihnen da spontan was ein?
Ich habe in dem Sinne jetzt keinen Lieblingswein, den ich irgendwie die ganze Zeit trinke. Ganz im Gegenteil, wenn ich einen Wein zu häufig trinke, würde mir irgendwann dann auch langweilig. Ich wechsle schon ziemlich stark auch durch und es kommt auch immer auf die Essensbegleitung, was wir zu Hause machen, an. Es ist auch nicht so, dass wir zu Hause sitzen und überlegen uns, was essen wir heute, einen geangelten Ludimer oder einen Kaisergranat, sondern es ist schon mindestens 3-mal im Monat auch ein Döner dran. und auch vor Schnitzel und Pommes machen wir keinen Halt. Gut, das esse ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber die Kinder mögen das natürlich hin und wieder mal. Also generell ist es schon so, dass ich solche Gerichte persönlich sehr schätze, aber ich will sie nicht kochen müssen.
Okay.
Genau. Welchen Wein dazu? Also was wir letztens im Menü hatten, das fand ich einen schönen, sehr schönen Gang. Wir hatten einen gebratenen Steinbutt mit Olive, Artischocke, Artischockenpüree und einer Steinbutt-Essenz, die wir so mit Safran ein bisschen verfeinert haben. Da hat sehr, sehr gut ein Silvaner aus dem Holz dazu gepasst, der ein bisschen auch Maischegäranteil hatte. Das hat super gut gepasst. Oder wir hatten eine Bresshuhn-Essenz, die wir mit Kaffeelimette und Zitronengras und Ingwer so ein bisschen aromatisiert hatten, haben selbstgemachte Nudeln drin gehabt, blanchiertes Gemüse und eine gebratene Perlhuhnbrust so in Tranchen drin und so einen blanchierten Lauch. Dazu gab es dann so ein Chiliöl, was tropfenweise drin war. Es war natürlich ein hocharomatischer Gang, zu dem super gut ein Sauvignon gepasst hat, der auch ein bisschen Holzanteil hatte. Also solche Sachen gehen sehr gut zusammen, wobei ich da immer auch die Situation entscheiden lasse. Zur Not, wenn ich gar nicht weiß, womit wir starten, dann mit Schaumwein.
Also es wird langsam anstrengend, Herr Stahl. Ich krieg so richtig Appetit.
Ich auch, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen.
Super. Also wir müssen unmittelbar mal jemanden einen Abend buchen bei Ihnen und hier übernachten, um dann auch wirklich die Weine
intensiv
probieren
zu können. Wenn wir dann überhaupt bei Ihnen sind beim Essen und so richtig schön genießen, wo kann man hier übernachten? Das ist schon relativ kleiner Ort.
Also wir haben selber hier am Weingut 3 Zimmer.
Ah, okay.
Genau. Haben aber auch im Dorf ein paar Pensionszimmer, die wir belegen. Ganz einfache Zimmer, die aber auch dafür sehr günstig sind. Oder auch in den Nachbarortschaften dann sehr schöne Pensionen, Landgasthöfe, wo man super übernachten kann, wo wir dann, wenn keiner mehr fahren will, die Gäste auch gern noch schön hinfahren. Das ist kein Problem.
Das hört sich gut an, wir reservieren. Ja,
absolut. Ja, und das Ganze, also Sie haben ja Ihr Edelstahl, klebt nicht auf Boxbeutel, ist auch so ein griffiger Slogan dabei.
Das ja, klingt das, so ein bisschen, das Bild ist in einem Schafstall entstanden, das muss man natürlich sagen. Ein sehr guter Freund von mir ist Fotograf, der Michael Stephan, der hat viele Bilder von uns gemacht. Wir haben damals, es ging eben um das Thema Boxbeutel. Und Boxbeutel finde ich als Flasche, als Identifikationsfigur für Franken sehr wichtig, für das klassische Franken um Würzburg rum, als Identifikationsmerkmal für lange, traditionsreiche Weingüter. Wunderbar, für uns nicht. Und deswegen haben wir da nicht reingefüllt. Ich habe gesagt, es war mir nicht nur vom Technischen, sondern auch vom Design her hat es nicht zu uns gepasst. Und dann haben wir gesagt, okay, lassen wir die Finger davon. Und damals ging es eben darum, weil das Thema immer wieder war, warum hat der eine Boxbeutel, warum der andere nicht? Heute ist das ja jetzt kein Thema mehr, da fragt kein Mensch mehr danach, warum ich einen Schraubverschluss habe, so einen hochwertigen Schraubverschluss und Legelflasche. Damals war das noch Thema. Und ich habe dann natürlich überlegt, wie kann ich unseren Gästen erklären, weswegen wir keinen Boxbeutel benutzen. Und das hat dann, mein Fotograf hat dann eben gesagt, da brauchen wir jetzt noch ein Thema. Mhm. Und dann bin ich zu dem Nachbarn in den Schafstall und habe gesagt, da klebe ich jetzt einmal dem Schafbock ein Etikett drauf. Und er soll ein Foto machen. Mhm. Was ich natürlich nicht geahnt habe, war, der hat sich da gewehrt. Der wollte das nicht.
Okay.
Und jetzt bin ich kein begeisterter Tierwirt. Bin jetzt nicht so der Typ, der sich dann so einen Schafbock krallt und den festhebt für ein Foto. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir kleben das außen auf die Futterraufe. Mhm. Und dann ist eben dieses Bild entstanden, was immer noch auf der Website ist.
Ja, das klingt so ein bisschen nach keine Lust auf Tradition, aber Ihre Vinothek ist ja im Kuhstall Ihres Ur-Urgroßvaters entstanden. Also ein bisschen Lust auf Tradition ist doch da.
Aber wir haben schon Lust auf Tradition. Da, wo Tradition eben ein Bewahren des Feuers ist, ne? Das ist für uns schon wichtig. Natürlich, die Wurzeln sind immer wichtig. Und alles, was unsere Vorfahren sehr gut gemacht haben, gibt es keinen Grund für mich, es nur, weil es althergebracht ist, nicht zu machen. Auf der anderen Seite bin ich aber nicht bereit, mit einer Pferdekutsche durch die Gegend zu fahren, nur weil das irgendwann früher mal das Modernste war, was es gab. Ganz einfach.
Ja, und wenn Sie mal keine Lust auf selber kochen haben und auch natürlich nicht in Ihrem eigenen Restaurant, was mit Sicherheit empfehlenswert ist, essen wollen, wo gehen Sie dann hin zum Essen? Haben Sie da so eine bestimmte Empfehlung für ein tolles Restaurant, wo Ihre Weine auch kredenzt werden?
Also vom Grunde her ist es so, dass man bei den schönen Restaurateur Europe, also die JRE-Betriebe, niemals falsch liegt, würde ich mal sagen. Bei denen sind wir auch Teil des Genussnetzes. Wir haben da eine Gemeinschaft, die heißt JRE Genussnetz, bei denen eben die schönen Restaurateur, die jungen Köche Deutschlands, die sich in dieser Vereinigung zusammengeschlossen haben, und handwerkliche Produzenten, die eben sehr viel Wert auf ihre Lebensmittel, die sie erzeugen, legen, ein Netzwerk gegründet haben. Das ist eine sehr schöne Sache. Das läuft jetzt, glaube ich, schon über ein Jahr und ist sehr erfolgreich. Das heißt, das sind natürlich sehr gute Partner von uns, die auch unsere Weine haben und deren Küchen wir auch sehr schätzen. Meistens sind die auch Michelin-besternt und vom Gourmillon sehr gut bewertet. Hier direkt im Umkreis würde ich zum Beispiel das Restaurant Philipp in Sommerhausen empfehlen. Das ist so eins unserer liebsten Restaurants, weil die einfach super kochen und ein tolles Ambiente haben. Natürlich, einer unserer tollsten Kunden ist natürlich das Restaurant Aqua, auch in Wolfsburg. Die haben dann 3 Sterne. Das ist auch immer eine Reise wert. Oder in München eine ganze Zahl von Restaurants, von Atelier über Dallmayr, über Tantris. Das sind natürlich immer Restaurants, die eine Reise wert sind. Keine Frage.
Das stimmt, ja.
Bei einem oder das Esszimmer in der BMW-Welt. Da kann man sich gleich ein Auto holen.
Ja, spannende Frage. Diesel oder nicht? Ne? Ja, das, wir kennen das schon, Restaurateur. Bei einem der Kollegen dort haben wir unsere Hochzeit feiern dürfen und natürlich mit einem wunderbaren, ich glaube, 7-Gänge-Menü dann den Abend auch gekrönt. Merkles Restaurant in Endingen. Und da sind Ihre Weine, glaube ich, auch vertreten. Ne?
Ja, ich war leider noch nicht zum Essen dort, aber der Thomas Merkel ist ja ein super sympathischer und toller Koch.
Ja, absolut.
Es war mit Sicherheit eine tolle Feier.
Es war gigantisch.
Ja. Kulinarisch absolut wunderbar und ansonsten natürlich sowieso.
Das ist übrigens unser Hauptgeschäft hier, ne, im Restaurant. Also wir haben 2 Restauranträume. Wir haben das große Restaurant mit 100 Plätzen, wo wir eigentlich nur Hochzeiten, wo wir uns auf Hochzeiten spezialisiert haben. Mhm. Und das Fine Dining Restaurant, das ist eben der Kuhstall.
Mhm. Okay, gut. Wir wären dann bei Ihnen im Fine Dining Restaurant gewesen, weil unsere Gästeschar war sehr überschaubar, bewusst. Ja, Sie sind ja durchaus Netzwerker, merke ich so. Sie sind ja auch Mitbegründer dieses Genusswerk Franken.
Ja. Der Bernd Hofmann ist ja einer meiner besten Freunde und das war damals irgendwann mal so die Idee, dass man eine Vinothek baut. Es sind noch 3 weitere Winzer dabei. Ja, das ist eine gute Idee gewesen.
Also wir finden es vor allem deshalb spannend, weil oftmals ja doch so ein Konkurrenzdenken da ist und ja, man vielleicht nicht mit den Kollegen da im gleichen Regal oder zumindest im gleichen Raum stehen will. Klar, jetzt LEH oder sonstige Weinfachhandlungen, da ist das natürlich so. Aber das bewusst mit 5 zusammenzumachen, das ist ja schon eher außergewöhnlich. Wir haben das in der Steiermark feststellen können, dass da in der Südsteiermark die Produzenten oder die Genusshandwerker da sehr eng miteinander arbeiten. Überall hängen auch die Visitenkarten der Kollegen und man spricht da ganz offen drüber. Und wir haben den Eindruck, das ist viel erfolgreicher, als wenn man gegeneinander arbeitet.
Ja, man muss einfach eins sehen. Also Kollegen, die sehr, sehr gute Weine machen, kann man immer empfehlen. Das, was früher als Konkurrent gesehen wurde, ist viel besser, wenn man das empfiehlt, weil jemand, der sich mit Wein beschäftigt, der kommt eh da drauf. Mhm. Das heißt, wenn man eine Gruppe von Winzern ist, die sich gut versteht und man empfiehlt sich gegenseitig, hat man eine viel bessere Markenkommunikation. Ist ganz einfach so. Und es sind ja die Zeiten, in denen Gäste sich einen Winzer rausgesucht haben und dann über Generationen, egal ob das dann geschmeckt hat oder nicht, aus der Familientradition dort heraus einmal im Jahr der Kofferraum oder mehrere Mal im Jahr der Kofferraum vollgemacht wurde, weil das in der Familie schon immer so ist und der Opa schon dort gekauft hat, das gibt's ja heute nicht mehr. Wir haben hier Web 2.0, wir verschicken mittlerweile 98% unserer Weine.
Gutes Stichwort, genau. Das heißt, Ihre Weine sind über die Homepage oder über Bestellung einfach?
Wir haben in jeder deutschen größeren Stadt haben wir eigentlich einen Händler, der sich darum kümmert. Das heißt, ob das jetzt München, Regensburg, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Dortmund, egal wo. Überall gibt es Händler, die eben unsere Weine führen, die man dann vor Ort kaufen kann, wenn man jetzt irgendwo auf dem Land wohnt und hat 50 Kilometer in die nächste Stadt. Jetzt gerade hier zum Beispiel, die Würzburger können zum Beispiel bei Schraut und Baunach im Pavillon die Weine kaufen. Das ist kein Problem, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel hier aus Röttingen oder so kommt, bis der nach Würzburg fährt, das sind dann 35 Kilometer, oder nach Auernhofen fährt, das rentiert sich ja nicht, da verschicke ich ja schneller mit und leichter mit UPS. Also für alle, denen die Sprit- und Reifenpreise teurer sind als die 6 Euro oder 7 Euro, die so ein UPS-Paket kostet, kannst du natürlich auch bei uns bestellen oder bei unseren Händlern.
Wie findet man die Händler?
Ach, im Internet ist man doch gläsern.
Ja, also wir werden natürlich auf jeden Fall alle die wichtigen Daten, wie man zu Ihnen kommt, zum Essen und zum Weingut insgesamt, auf unserer Homepage in den Shownotes veröffentlichen. Und ja, ich habe jetzt heute von Ihnen gehört, dass die wahnsinnig aktiv sind, dass sie, glaube ich, ständig in Bewegung sind als Winzer, als Restaurantinhaber, als Koch, als Familienmann, als Vater, als Ehemann. Haben Sie überhaupt noch Zeit irgendwie so für ein Hobby oder lesen Sie gern? Und wenn ja, welches Buch haben Sie jetzt aktuell gelesen?
Ich habe Jahre kein Buch mehr gelesen. es ist definitiv am weitesten von meinem Lebensstil entfernt, mich in einen Sessel zu setzen und ein Buch zu lesen. Definitiv.
Okay.
Was mache ich gerne? Ich spiele doch bestimmt 6-8 Stunden die Woche Tennis.
Schön, das machen wir auch gerne. Nicht so oft, aber...
Das ist schon etwas, was ich ziemlich viel mache. Wobei der Kampf gegen den Gegner ungefähr sich die Waage hält mit dem Kampf gegen die Waage. Aber ja, man muss ja ein bisschen was tun und sich ein bisschen bewegen. Und das ist auf jeden Fall etwas, wofür ich mir Zeit nehme. Aber definitiv... Lesen gehört nicht dazu. Außer der Spiegel lese ich natürlich jeden Tag, ne? Aber dann am Tablet.
Okay. Ja, Tennis, klar, ist natürlich eine tolle Möglichkeit, auch einfach den Kopf freizukriegen, weil man guckt nur auf diesen gelben Ball und was macht meinetwegen auch der Partner auf der anderen Seite des Netzes. Ne? Ja, wenn es Ihren Wein
ist. Im Idealfall nicht viel.
Genau. Wenn es Ihren Wein nicht gäbe, welchen würden Sie dann trinken?
Wenn es meinen Wein nicht gäbe, welchen würde ich trinken? Das ist eine schwierige Frage, weil ich auch so unheimlich viel Wein von Kollegen trinke. Also ich kaufe vermutlich mehr Wein von anderen Winzern, als es andere Weintrinker tun. Ich treffe mich zum Beispiel auch mit dem Bernd Hofmann alle 2 Monate, wo wir dann 4, 5 Weine von irgendwo aus der Welt probieren, die uns interessieren. Mhm. Also ich bin natürlich auf Chardonnay aus dem Burgund, bin ich sehr fixiert. Das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht.
Also der klassische Chablis?
Ja, sowas. Poligny-Montrachet.
Ja. Also dann doch auch Klassik?
Ja, ja.
Tradition? Ja. Oder? Ja, das ist spannend. Dann sind wir schon relativ am Ende jetzt unseres Gesprächs, was wirklich unheimlich spannend und interessant war bisher. Jetzt haben wir noch unseren Schnelldurchlauf. Einfach kurze Fragen mit der Bitte um eine kurze, spontane Antwort. Ich fange gerade mal an, Tina.
Ja.
Der Klassiker, wenn es nur eine Rebsorte auf der Welt geben würde, welches wäre dann Ihre?
Chardonnay.
Fast zu ahnen.
Und was ist Ihr Lieblingsessen?
Das gibt es nicht. Vielleicht Spaghetti, vielleicht Pasta. 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 Wenn es nichts anderes gäbe, Pasta sollte es geben.
Das stimmt. Auf welchen kulinarischen Luxus könnten Sie dagegen mühelos verzichten?
Auf keinen.
Auf keinen? Das hat doch keiner gesagt.
Ach ja, das war ja so herrlich spontan und dann zu sehen, wie Sie da dabei strahlen. Ich so, das meinen Sie voll so und ich finde das klasse.
Das hört man auch.
Ja, und was ist Ihre Lieblingsreiseregion?
Toskana.
Sinnlose Verschwendung.
Nebenbei die, wo wir am wenigsten hinfahren. Auch. Okay. Warum auch immer. Wir wechseln jedes Jahr, aber Toskana finde ich sehr schön.
Ja, da sollten Sie dann mal unser E-Book runterladen. Wir haben nämlich gerade aktuell ein E-Book über die Maremma geschrieben, weil wir lieben die Südtoskana. Und da haben wir ganz tolle Tipps ja auch gegeben zum Winzern, Restaurants. Und da ist ein Restaurant dabei, das wird Ihnen gigantisch gut gefallen und schmecken. Da bin ich überzeugt davon. Da gebe ich Ihnen nachher die Adresse.
Gerne.
Ja. Genau. Von der Toskana zurück in die Heimat. Was ist denn das beste klassische Gericht für Sie, Ihrer Heimat?
Wenn ich jetzt Wiener Schnitzel sage, ist das dämlich, gell? Naja, es kommt aus Wien, ist ja nicht aus meiner Heimat. Dann würde ich sagen, die Kalbsbacke. Okay. Geschmorte Kalbsbacke mit Wurzelgemüse und Kartoffelstampf. Das ist ein ganz bodenständiges Gericht hier, was mit Sicherheit irgendwo mal irgendeine fränkische Wurzel haben könnte. Und deswegen ein tolles Gericht, das vermutlich deswegen, weil wir es gestern Abend erst gemacht haben bei einem Außerhaus-Catering.
Ja. Und was ist für Sie die schlimmste Modeerscheinung in der Weinwelt?
Dinge in Flaschen zu füllen und sie als individuell zu bezeichnen, obwohl sie scheiße schmecken.
Das war eine klare Ansage, ja. Gibt es eine Rebsorte, die zu Unrecht vergessen ist? Wenn ja, an welche würden Sie da denken?
Wäre es zu Unrecht, wäre sie nicht vergessen.
Das stimmt, aber es kann ja trotzdem sein, dass irgendwas außer Mode kommt und.
Ja, ich meine, okay, wenn wir jetzt, ich meine, Müller-Thurgau ist ja nicht vergessen. Müller-Thurgau hat eine riesen Renaissance erlebt in den letzten 10 Jahren. Von daher würde es der Sache nicht gerecht werden, ihn als vergessen zu bezeichnen. Und alle anderen Sachen, die jetzt nicht mehr so, die sich nicht durchsetzen. Ich bin da schon irgendwie so der Survival of the Fittest Typ.
Okay.
Ja. Ich habe da jetzt kein Mitleid mit Rebsorten, die vergessen wurden.
Gut, wenn sie zu Recht vergessen worden. Wir haben ja eine genannt, also ich kannte die nicht, dann ist das natürlich auch, wie gesagt, zu Recht der Fall.
Ja, wie heißt es immer, bisher völlig unentdeckt und ist zu Recht.
Ja, schön. Ja, da sind wir am Ende. Herzlichen Dank für dieses sehr interessante, intellektuelle und vor allem unheimlich humorvolle Interview. Das war richtig schön. Vielen Dank. Du hast einen Winzer mit sehr viel Selbstbewusstsein erleben dürfen. Und ich kann nur sagen, das ist absolut zu Recht so.
Danke.
Ja, das hat total Spaß gemacht mit Ihnen, mal so einen Winzer zu erleben, der vielleicht so ganz anders denkt, kreativ denkt und da auch voll dahinter steht, hinter seiner Sache. Die Kombination Winzer und Koch, selbst ernannter oder selbst ausprobierter Koch, das fand ich auch total spannend, zumal ich so einen zu Hause als Partner habe. Zwar nicht den Winzer, aber einen grandiosen Koch, der mir immer die leckersten Fleischgerichte kocht überhaupt, weil ich eher die Gemüsefraktion bin. Wenn dich die ganzen Adressen natürlich interessieren, die uns auch der Herr Stahl jetzt genannt hat, dann schau in unsere Shownotes, da findest du alles Wichtige. Und ja, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du uns so zahlreich runterlädst, dass wir die 1000 heute erreicht haben. Wir freuen uns immer noch wahnsinnig und ja, sagen einfach mal Tschüss an dieser Stelle und wünschen dir wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Genießen.
Ja, und beim Vermehren der gewonnenen Eindrücke. Und eines können wir dir versprechen, wir werden heute Abend mit Sicherheit mit einer guten Flasche Stahlwein unsere 1000. Abrufe feiern. Ja, danke dir, mach's gut, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.